Auch heute Morgen möchte ich alle herzlichst willkommen heißen in dem teuren Namen des Herrn. Ihr merkt, dass meine Stimme ein wenig gelitten hat. Das geschah gestern auf dem Dach, als der scharfe Wind trotz des Sonnenscheins den Schweiß trocknete. Und dennoch vertrauen wir in jeder Lebenslage, ganz gleich, was kommt oder geht, dem Herrn und stehen ihm zur Verfügung. Wie dankbar sind wir Gott für alles, für die Rettung, für das Heil, für die Gnade, für das Vorrecht, in diesen Tagen zu erkennen, was er gemäß seinem Worte tut. Nicht, was Menschen tun, nicht, was Evangelisten tun, was Gott jetzt tut. Heute haben wir ja einen ganz besonderen Tag, den Pfingsttag, eine Erinnerung an das, was dort geschah. Nicht nur einmal geschah, sondern immer und immer wieder geschah, wo Menschen gläubig geworden sind, da haben sie die gleichen Erlebnisse gemacht wie am Anfang.
Amen.
Und ich meine, wir werden diesen Vormittag dazu nutzen, um möglichst viele Bibelstellen zu lesen, damit auch die letzten Zweifel genommen werden und wir Klarheit darüber bekommen, was die Geistestaufe wirklich ist, wie man sie erlebt und welche Auswirkungen sie mit sich bringt. Wer schon länger gläubig ist, der weiß ja, wie viele verschiedene Deutungen und Meinungen darüber bestehen. Aber ich glaube, sagen zu dürfen, dass wir an dieser Stätte weder unsere eigene noch die Meinungen anderer vertreten. Hier lassen wir Gott zu Worte kommen.
Amen.
Nur das, was er in seinem Wort gesagt hat, das gilt. Alles andere geht an ihm vorbei. Nur was von ihm kommt, führt auch wieder zu ihm. Und die Erlebnisse, die am Anfang gemacht wurden, müssen notgedrungen am Ende die gleichen sein.
Amen.
Jesus Christus derselbe, gestern, heute und derselbe in Ewigkeit. An dem, was Gott tut, kann sich absolut nichts ändern. Ich möchte nur ganz kurz auf den Psalm eingehen, der uns gelesen wurde. Er ist ja nicht ganz bis zu Ende gelesen worden. Es heißt, oder vielleicht doch, in jedem Fall heißt es in Vers 3, erbarme dich, Herr, erbarme dich unser, denn gründlich sind wir satt der Verachtung. Satt, ja übersatt, ist uns die Seele des Hohnes der Leichtfertigen, der Verachtung der Stolzen. Wir möchten gern verachtet sein um des Herrn Willen, aber wir möchten in dieser Verachtung die Segnungen Gottes erleben. Wir möchten gern einen steilen und dornigen Pfad gehen, aber wir möchten, dass der Herr auf diesem Pfad mit uns geht. Wir möchten dessen gewiss sein, dass die Richtung stimmt, dass die Lehre stimmt und dass, wie wir gestern Abend so deutlich gehört haben, auch unser Leben in Einklang mit Gott gebracht wird. Wie schön der Vergleich, wenn ich ihn kurz noch anschneiden darf, von gestern Abend aus der Predigt Bruder Brennhams. Ein Schaf ist ein Schaf. Es kann nichts dafür. Und hier ist das Geheimnis. Er sagte, und das stimmt auch, Ein Schaf reinigt sich von selber. Wer schon einmal Schafe geschoren hat oder zugeschaut, wie ich es des Öfteren getan habe, je weiter man in der Wolle zur Haut kommt, umso klarer, umso reiner wird es. Das müsst ihr mal sehen. Wir haben hier schon Schafe geschoren. Es war eine Wonne zuzuschauen. Die Haut, wie frisch gebadet, wie frisch gebadet. Außen mag noch ein wenig Schmutz gewesen sein. Schmutz des Stalles, des Alltags, der Staub und was sonst dazugehört. Aber wenn man ganz bis auf die Haut kam, wie frisch geboren, ganz rein, ganz zart. Für mich war das etwas Herrliches, als ich es gestern Abend in dem Vergleich hörte. Wir mögen in den Stall geworfen werden. Wir mögen uns außen irgendwo beschmutzt haben. Aber das sag ich euch, wenn ihr ganz bis ans Ende durchgeht, dann werdet ihr feststellen, dass wir weißer gewaschen wurden als der Schnee. Amen. Außen mag mancher Flecken und manche Runzel da sein, aber ganz tief, da ist die Sache sauber. Amen. Und wenn eure Sünden blutrot wären, sollen sie schneeweiß werden. Und wenn sie sind wie Scharlach, sollen sie sein wie Wolle. Das steht in der Heiligen Schrift. Und das Gleiche, so haben wir es ja von der Taube gehört. Da braucht niemand ein Bad nehmen oder sich darum kümmern. Das geschieht von innen nach außen. Gott hat dafür gesorgt. Mögen wir in diesen Tagen unter dem Schall der Wortverkündigung solche Erlebnisse mit Gott machen, dass unser Wesen mit dem Wesen des Geistes übereinstimmt, dass wir teilhaftig werden der göttlichen Natur, dass unser Wesen das Wesen Jesu Christi wäre. Auch das haben wir deutlich gehört. An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Und um des Willen, dass gerade in unseren Tagen so viel Charismatik, so vieles geschieht, was dem Geiste Gottes zugeschrieben wird, obwohl man in die verschiedensten Richtungen geht, haben auch die wahrhaft Gläubigen ein wenig Angst bekommen und sie fragen sich, ja, stimmt es denn nun? Ist die Sache echt oder ist sie nicht echt? Wird sie von Menschen herbeigeführt? Wird die Atmosphäre künstlich gemacht? Oder ist es der Geist Gottes, der da wirksam ist? Es gibt verschiedene Fragen. Und ich möchte schon ein wenig vorausgreifen und aus dem Korintherbrief lesen, um euch zu zeigen, dass da, wo ein anderes Evangelium verkündigt wird, auch ein anderer Geist wirksam ist. Aber da, wo das echte und wahre Evangelium verkündigt wird, da kann nur der wahre und echte Geist wirksam sein. Aus einer Quelle kann nicht süß und bitter zugleich kommen. Jede falsche Verkündigung rührt ja von einer falschen Inspiration her. Und schon diese falsche Inspiration kommt ja aus einer ganz anderen Quelle. Also da, wo das wahre Evangelium verkündigt wird, wie es im Urchristentum verkündigt wurde, da ist der Geist Gottes wirksam. Da, wo ein ganz anderes Evangelium, ein ganz anderer Jesus verkündigt wird, als den oder als der, den Paulus verkündigte, da sind andere Geister am Werk. Lasst uns das ganz klar verstehen, damit hier jeder Zweifel und jeder Unglaube, alle Ungewissheit beseitigt wird und wir völlige Klarheit bekommen. Ich werde mit Absicht auch um der Übersetzung willen langsam lesen und sprechen, aber lasst das Wort bitte tief in eure Seele hineindringen. 2. Korinther, 11. Kapitel von Vers 4. 2. Korinther, Kapitel 11 von Vers 4. Denn wenn irgendjemand daherkommt und euch einen anderen Jesus verkündigt, den wir nicht verkündigt haben, oder wenn ihr einen andersartigen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein andersartiges Evangelium, das ihr nicht erhalten habt, so lasst ihr euch das bestens gefallen. Und dann rechnet Paulus mit den falschen Arbeitern im Reiche Gottes ab. Wisst ihr, dass unser Herr die Mahnung ganz dringend gegeben hat, was die letzten Tage betrifft, dass die beiden Dinge so eng beieinander sein werden, dass, wenn es möglich wäre, aber Gott sei Dank, dass es nicht möglich ist, aber wenn es möglich wäre, dann würden auch die Auserwählten verführt. Die Nachahmung muss dem Original so haarscharf ähnlich sein, sonst fällt sie ja sofort auf. Ich war in einer charismatischen Versammlung und da war das Banner Jesus ist Herr. Und es hört sich sehr gut an, der Spruch, wenn er gelesen wird, dann macht er Eindruck, aber so steht's nicht in der Bibel. In der Bibel steht, jeder, der bekennt, dass Jesus Christus der Herr ist, nicht nur Herr, sondern wer durch den Geist sagen kann, Jesus Christus ist der Herr. Ist er der Herr, dann ist er Gott. Ist er Gott, dann ist er der Herr. Wissen wir, worum es da geht? Wer sagt heute nicht, Jesus ist Herr, Jesus ist Herr? Für uns ist er nicht nur Herr, er ist der Herr, der Himmel und Erde geschaffen hat. Er ist Gott, geoffenbart in Menschengestalt. Für diese Wahrheit sind wir dankbar. Ich lese euch dazu das Wort aus Römer 9, damit ihr wisst, welch einen Jesus Paulus verkündigte. Römer Kapitel 9, hier lesen wir von Vers 4. Sie sind ja doch Israeliten, denen der Sohn es stand und die Herrlichkeit Gottes, die Bündnisse und die Gesetzgebung, der Gottesdienst und die Verheißungen zuteil geworden sind, denen die Erzväter angehören und aus denen der Messias dem Fleische nach stammt, der da Gott über allem ist, gepriesen in Ewigkeit. Amen. Amen. Das ist der Jesus der Bibel. Immanuel, Gott mit uns. In ihm wohnte die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Ich lese dazu aus 1. Johannes, 1. Johannesbrief, 5. Kapitel, den 20. Vers. Wir wissen, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Einsicht verliehen hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohne, Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und ewiges Leben.
Amen.
Merkt ihr jetzt, worum es dem Paulus ging, als er schreiben musste, und zwar an die Korinther, die ja zunächst durch den Geist so gesegnet wurden und die gesamten Gaben des Geistes hatten? Es gibt keine andere Gemeinde in jener Zeit, in der Paulus so über Geistesgaben geschrieben hätte, wie an die Gemeinde zu Korinth, speziell Kapitel 12 und Kapitel 14. Und dann muss er später feststellen, dass eine Abweichung und eine Richtung stattgefunden hat. Und dann gibt er die Mahnung, wenn jemand daherkommt und euch einen anderen Jesus verkündigt. Wir haben unsere Brüder am Anfang Jesus verkündigt. Sie wussten, er ist Gott, geoffenbart in Menschengestalt. Sie hörten ihn sagen, wer mich sieht, der sieht den Vater. Sie kannten diese Bibelstellen und sie wussten es aufgrund der Offenbarung. Denn unser Herr spricht und oder sprach und spricht noch heute: Vater, ich danke dir, dass du dieses Weisen und Klugen verborgen hast, aber den Unmündigen hast du es geoffenbart. Damit wir gleich fortfahren können, bitte haltet im Gedächtnis und im Herzen fest. Da, wo ein anderer Jesus verkündigt wird, als eine andere Person, als nicht der wahre Gott, eine andere Person, ein anderer Jesus, da hat man ein anderes Evangelium. Und da ist ein anderer Geist wirksam. Wenn aber derselbe Jesus, das gleiche Evangelium, wenn alle Dinge genau so gepredigt werden, wie sie am Anfang gepredigt wurden, dann braucht ihr keine Angst zu haben, dass ein anderer Geist wirksam sein könnte. Da, wo das Blut des Lammes ist und der Geist Gottes und das Wort Gottes, da ist für einen anderen Geist kein Raum. Amen. Da wirkt der Geist Gottes inmitten derer, die dem Herrn vertrauen. Ich hoffe, dass es uns hilft, Zweifel abzulegen und uns Gott hinzugeben, zu weihen, um mit Geist und Feuer getauft zu werden. Wir lesen aus Apostelgeschichte, dem 2. Kapitel, Apostelgeschichte, Kapitel 2, von 1 bis 4, das bekannte Wort. Als dann der Tag des Pfingstfestes herbeigekommen war, befanden sie alle sich an einem Ort beisammen, da entstand plötzlich ein Brausen vom Himmel her, wie wenn ein gewaltiger Wind daherfährt, und erfüllte das ganze Haus, in welchem sie weilten, und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten und von denen sich eine auf jeden von ihnen niederließ. Und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und begannen in anderen Zungen zu reden, wie der Geist es ihnen eingab, auszusprechen. Wir stellen fest, dass hier der Geist Gottes wirksam war. Kein Mensch hat nachgeholfen, keiner hat den Kopf des anderen geschüttelt und gesagt, sprich, sprich, sprich. Nein, diese leeren Gefäße, diese wartenden Gläubigen waren offen vor Gott, in Erwartung zu empfangen, was der Herr verheißen hatte. Sie haben tatsächlich etwas empfangen, nämlich den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist göttliche Substanz, ist nicht eine Idee, ist göttliches Leben. Dasselbe Leben, das in Christus war, ist auf die Gemeinde zurückgekommen am Pfingsttage. Amen. Es war nicht eine Idee, es war die Rückkehr des göttlichen Lebens in die von Gott Erlösten. Bruder Schmidt gestattete mir, das Jackett auszuziehen. Ich hoffe, dass ihr es alle auch tut. Wenn wir uns in dieses Wort vertiefen und einen Hunger danach bekommen, Gott in der gleichen Weise zu erleben, nicht etwas nachzuahmen, sondern zu empfangen, von Gott zu empfangen. Und ich frage euch ganz aufrichtig, seid ihr überzeugt, von Herzen überzeugt, dass Jesus Christus noch heute mit Geist und Feuer tauft?
Amen.
Gilt das noch heute?
Amen.
Ist er heute noch derselbe?
Amen.
Er muss derselbe sein. Er kann sich nicht ändern. Menschen, Umstände, Zeiten mögen sich ändern. Er bleibt derselbe, gestern, heute und derselbe in Ewigkeit. Wenn wir glauben, dass er heute noch mit Geist und Feuer tauft, dann lasst uns einen Schritt weitergehen. Wer glaubt, dass er es heute tun kann,
Amen.
Heute,
Amen.
Hier an dieser Stätte,
Amen.
Dass wir heute ein Erlebnis, ein übernatürliches Erlebnis, ohne eigene Anstrengung, aber indem wir uns Gott völlig weihen und hingeben, ihn uns zur Verfügung stellen oder uns ihm zur Verfügung stellen, damit er mit uns tun kann, was ihm wohlgefällt. Das eine müssen wir uns alle sagen lassen und das müssen wir erwarten. Mit einer biblischen Geistestaufe sind übernatürliche Dinge verbunden. Es können Gesichter, es kann Weissagung, es kann Zungenreden. Mit jeder Geistestaufe ist ein übernatürlicher Vorgang verbunden. Ein Vorgang, den du nicht bewirken, aber an dem du Anteil hast, denn du stellst dich zur Verfügung. Der Geist Gottes kommt in dich hinein, um dann sich in dir und durch dich offenbaren zu können. Hier wird es uns gesagt und vor Augen geführt, und es heißt, es erschienen ihnen Zungen, wie von Feuer zerteilt, die sich auf einen jeden von ihnen niederließ. Und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und begannen, in anderen Zungen zu reden, wie der Geist es ihnen eingab, auszusprechen. Das Sprechen geschah durch den Mund der Gläubigen. Gott hatte die Zunge der Gläubigen mit dem Feuer des Geistes berührt, hatte sie geläutert und gab die Salbung zu diesem Feuer, um dann die großen Taten Gottes verkündigen zu können. Lasst uns im gleichen Kapitel von Vers 11, vielleicht beide Verse, Vers 11 und 12 lesen. Apostelgeschichte 2, Vers 11 und 12. Geborene Juden und Judengenossen, Kreter und Araber, wir hörten sie mit unseren Zungen die großen Taten Gottes verkündigen. So waren sie alle betroffen und ratlos und sagten einer zum anderen, was hat das zu bedeuten? Soweit diese Schriftstelle. Ihr könnt es nachlesen und zählen. Es waren etwa 16, 17 verschiedene Nationalitäten dort versammelt, Meder und Perser und Elamiter. Und hier haben wir ja noch einige mit aufgezählt. Und es heißt, hören wir sie nicht, ein jeder in seiner eigenen Sprache, die großen Taten Gottes verkündigen. Da geschah ein zweifaches Wunder. Gott hat denen, die redeten, durch übernatürliche Weise eingegeben, was sie und in welcher Sprache sie zu reden hatten. Und derselbe Gott fügte es so, dass alle Hörenden, ein jeder, das, was durch den Geist gesagt wurde, in seiner eigenen Sprache hörte.
Amen.
Zwei Wunder. Ein Wunder unter den Redenden, das zweite Wunder bei den Zuhörern. Wenn der Geist Gottes zu wirken beginnt, dann geschehen Wunder. Mit dem Redenden, mit den Hörenden. Dann wird die Verbindung zwischen dem Redenden und den Hörenden geknüpft. Und auch heute, wenn ihr aus Gott seid, werdet ihr die Stimme Gottes hören.
Amen.
Ihr werdet Gottes Wort klar und deutlich hören. Und ihr bedürft nicht, dass es euch gedeutet werde. Ihr werdet von Gott gelehrt sein. Lasst mich noch weiterlesen, hier im gleichen Kapitel, von Vers 14. Da gibt Petrus den Aufschluss und die Erklärung mit den Worten, da trat Petrus im Verein mit den Elfen auf und redete sie mit laut erhobener Stimme so an. Ihr jüdischen Männer und ihr anderen alle, die ihr in Jerusalem wohnt, dies sei euch kundgetan und schenkt meinen Worten Gehör. Diese Männer hier sind nicht betrunken, wie ihr meint. Es ist ja erst die dritte Stunde des Tages. Nein, hier erfüllt sich die Verheißung des Propheten Joel. In den letzten Tagen wird es geschehen, spricht Gott. Da werde ich von meinem Geist auf alles Fleisch ausgießen, so dass eure Söhne und Töchter prophetisch reden oder weissagen und eure jungen Männer Gesichter schauen und eure Greise Offenbarungen in Träumen erhalten. Soweit dieses teure und heilige Wort Gottes. Wir stellen fest, dass im Alten Testament nicht nur von der Ausgießung des Heiligen Geistes gesprochen wurde, nicht nur die Verheißung wurde gegeben, es wurde auch gleich beschrieben, was diese Verheißung, wenn sie erfüllt wird, beinhaltet, was sie in sich birgt und was dadurch offenbar werden würde. Gesichte, Offenbarungen, Weissagung, so haben wir es hier gelesen. Übernatürliche Dinge tut Gott, wenn er mit Geist und Feuer tauft.
Amen.
Und wir erwarten es einfach, denn Gott ist ein übernatürlicher Gott und möchte sich uns in übernatürlicher Weise offenbaren. Natürlich müssen wir ihm da völlig und ganz vertrauen. Wenn es Gott gegenüber ist, dann ist Furcht nicht am Platze. Unser Herr sagte, wenn ihr, die ihr arg seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn darum bitten? Und wenn wir, die wir arg sind, unseren Kindern, die uns um Brot bitten, keinen Stein oder eine Schlange oder Skorpion geben, das wissen wir schon als irdische Eltern. Wie viel weniger Gott. Er wird geben, worum wir ihn aufrichtig bitten. Und zumal wir ja auch die Verheißungen haben, auf die wir uns stellen, auf die wir uns stützen. Und ich denke da an den Gedanken, den Bruder Brenhem gestern zum Ausdruck brachte. Er sagt einfach, sich entspannen in der Gegenwart Gottes. Nicht irgendwie da in einer ganz besonders verkrampften Lage und Situation und Stimmung und Stellung vor Gott kommen, sondern einfach mit Lob und mit Dank, offen vor dem Herrn. Und die meisten Geistestaufen, die ich persönlich miterlebt habe, geschahen da, wo Menschen die Heilsgewissheit empfangen hatten und das Blut des Lammes rühmten für die Erlösung dankten und immer wieder dankten und in diesem Danken fortfuhren, bis der Geist Gottes sie erfüllte und sie dann in anderen Sprachen gesprochen haben oder was auch immer kam. Es war nicht da, wo man mit der Faust auf den Stuhl schlug. Da war es nicht. Da war es Krampf. Da war es nicht richtig. Aber da, wo völlig entspannt die Erlösung erlebt, die Heilsgewissheit empfangen wurde. Und ich weiß nicht, ob diese Frage in unserer Mitte angebracht ist, aber es würde mich schon interessieren, ob wir tatsächlich alle von einem Tage in unserem Leben wissen, wo wir durchgebetet haben bis zur Heilsgewissheit, dass nicht jemand dir sagte, sondern der Geist Gottes deinem Geiste Zeugnis gab, dass du ein Gotteskind geworden bist. Wer hat die Freude der Erlösung erlebt, dass du gejauchzt, gejubelt, ja angebetet hast, von ganzem Herzen, ohne Zweifel, ohne Anstrengung? Geliebte, glaubt es mir, wir müssen Gott in allen Dingen erleben, so wie ihn unsere Brüder und Schwestern am Anfang erlebt haben. Ich habe den Brief noch auf meinem Schreibtisch liegen. Eine teure Schwester, die heute hier anwesend ist, schrieb innerlich bekümmert: Bruder Frank, was haben die vielen Predigten, die wir gehört haben und die wir gelesen haben, eigentlich an uns ausrichten können? Und das frage ich mich auch. Was hat Gottes Wort an uns ausrichten können? Möge es doch heute ein Tag werden, wie ihn Petrus im Hause des Cornelius erlebt hat. Amen. Dass Menschen gläubig werden, gerechtfertigt werden, Vergebung empfangen, Heilsgewissheit bekommen und so durchdringen, dass sogar der Heilige Geist fallen und uns alle erfüllen könnte. Bitte, legt jeden Unglauben, jede Ungewissheit, allen Zweifel beiseite. Schaut nicht auf das oder denkt nicht an die Dinge, die verkehrt gelaufen und gehandhabt wurden, sondern glaubet von Herzen, dass Gott imstande ist, allen Schaden gut zu machen und das zu geben, was wir heute benötigen. Der Herr ist derselbe. Er tauft mit Geist und Feuer. Ich habe es vor Jahren mit Hunderten erlebt, dass sie geistgetauft wurden. Als die Zeit kam und wir die Botschaft übersetzten und hinausgetragen haben, kam das Hauptgewicht natürlich auf die Verkündigung. Aber ich meine, dass wir daran glauben, dass die Verkündigung ausgewogen sein muss, dass sie alles beinhalten muss, dass es an keinem fehlen kann, denn stellt euch vor, es würde geschehen, dass der Herr wiederkommt und ich müsste mir den Vorwurf von euch gefallen lassen, dass wir nicht zubereitet und nicht fertig waren und die Vollendung nicht miterlebt hätten. Dann wäre nicht nur der gesamte Einsatz vergeblich gewesen, dann wäre die größte Enttäuschung unseres Lebens über uns gekommen. Und das kann ich mir nicht leisten, aber ihr auch nicht. Ihr habt das Wort in Reinheit und Klarheit gehört. Es liegt jetzt wirklich an uns allen, dass wir uns so in die Gegenwart Gottes begeben, ohne jeden Zweifel, und wirklich alles hinter uns zurücklassen und nur noch auf das Kreuz und den Gekreuzigten schauen. Und wie ich vorhin sagte, am schnellsten bekommen wir die Verbindung da, wo Gott sie mit uns hergestellt hat, nämlich durch das Kreuz auf Golgatha, durch das vergossene Blut des Lammes. Als das Blut vergossen wurde, hat Gott sich mit der Menschheit versöhnt. Da hat Gott Frieden gebracht, den Nahen und Frieden den Fernen, hat die Feindschaft weggenommen und Versöhnung geschenkt. Paulus hat es so zusammengefasst: Gott war in Christo und versöhnte die Welt mit sich selber. Da finden wir die Verbindung zu Gott am allerschnellsten, wenn wir das Kreuz und das vergossene Blut des Lammes, durch das wir erlöst wurden, vor Augen haben. Und auch das möchte ich noch sagen. Ich dachte darüber nach, als Bruder Branham die Vergleiche gab und dort in diesem Restaurant zunächst einmal all die anderen so gesehen und auch verurteilt hat. So richtig, wie sich das ja auch gehört. Und plötzlich sah er eine Vision und sah etwas wie einen Nebel und sah sich selber in diese Vision so viele Dinge tun, die vor Gott nicht recht waren. Und dann kam es über ihn: Ich habe dir das alles vergeben und du willst es ihnen anrechnen? Merkt ihr, dass Gott selbst einem Propheten zeigen kann, dass auch er daneben lag, dass auch er Dinge tat, die Gott nicht gefielen, und dass auch er schuldig geworden ist, wie alle anderen? Was tat Jesaja, als er in die Gegenwart Gottes versetzt wurde? Er schrie doch aus Leibeskräften: Herr, ich bin ein Mensch mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volke von unreinen Lippen. Und erst dann nahm einer der Cherubim wohl die Kohle vom Altar und berührte seine Lippen. Lasst uns daran denken, dass wir alle schuldig geworden sind, aber nicht nur daran. Lasst uns von Herzen daran denken und es glauben, dass der Schuldbrief zerrissen wurde und dass unser aller Schuld auf das Lamm Gottes gelegt wurde. Sehet, das ist Gottes Lamm, das die Sünde der Welt hinwegträgt. Jesaja 53, er ließ unser aller Schuld und Strafe auf ihn fallen. Er trug unsere Krankheiten. Er nahm auf sich unsere Schmerzen. Er hat Sünde und alles auf sich geladen. Deshalb sah er so entstellt aus. Habt ihr schon mal Kranke gesehen, wirklich Kranke? Wie entstellt ihr Aussehen durch Krankheit gemacht werden kann. Wenn von unserem Herrn in Jesaja 53 steht: Er hatte keine Gestalt noch Schöne, dass wir ihn hätten ansehen mögen. Nein, sie haben ihr Gesicht vor ihm verhüllt. So war sein Aussehen nicht mehr wie das der Menschenkinder. Was steht, wo ist in den Sprüchen oder im Hohelied? Der Schönste unter Tausenden, keine so schön wie du und so lieblich, aber auf dem Wege nach Golgatha, auf diesem Wege, wo dann die Kreuzigung zu folgen hatte, war die Schuld der ganzen Welt, die Sünde aller Sünder, die Krankheiten aller Kranken auf ihn gelegt. Wie er da aussah, können wir uns denken. Er trug das alles um unsretwillen. Ihr Lieben, die Erlösung hat ihn etwas gekostet. Nicht mit Gold oder Silber, sondern mit dem teuren Blute des Lammes sind wir erlöst worden. Und wenn wir uns in die Lage versetzen, dass wir ohne Gott und ohne Hoffnung unter dem Verdammungsurteil auf dieser Erde waren und dass sich Gott unser erbarmte und seine Gnade in unserem Leben walten ließ, was geschieht dann in uns? Ein innerer Zerbruch, eine Reue, das, was man Buße nennt oder Bekehrung, eine Reue geht dem voraus. Es tut uns leid, dass wir es verschuldet haben, dass der Herr diesen Weg gehen musste. Und gleichzeitig danken wir ihm dafür, dass er diesen Weg gegangen ist, um den Preis ein für allemal für unsere Erlösung zu bezahlen. Teures Herz, arbeite nicht mehr an deiner Erlösung. Gehe ein in die Ruhe Gottes. Es ist eine Ruhe vorhanden dem Volke Gottes. Amen. Unser Herr spricht noch heute: Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Ich will euch Ruhe geben für eure Seelen. Amen. Noch heute können wir Gott erleben. Kommen wir zurück zu unserem Text über das Pfingsterlebnis. Aber es gehört ja alles dazu. Der Karfreitag, ich meine damit die Kreuzigung, die Auferstehung, die Himmelfahrt, die Ausgießung des Heiligen Geistes, alles ist ja ein Teil des großen Heilsplanes Gottes mit uns. Und wir können nicht sagen, das eine nehme ich an, das andere brauche ich nicht. Alles, das volle Evangelium, das volle Heil, die Erlösten haben ein Anrecht darauf, alles zu erleben und zu empfangen, was der Erlöser uns erworben und uns zur Verfügung gestellt hat. Lesen wir hier aus Apostelgeschichte, dem 2. Kapitel, Vers 32 und 33. Diesen Jesus hat Gott auferweckt, dafür sind wir alle Zeugen. Nachdem er nun durch die Rechte Gottes erhöht worden ist und den verheißenen Heiligen Geist empfangen hat vom Vater, hat er jetzt diesen, wie ihr selbst seht und hört, hier ausgegossen. Habt ihr alle mitgelesen?
Amen.
Seht zuerst die Offenbarung Gottes im Sohn, im Fleische, in menschlicher Gestalt und dann die Offenbarung Gottes im Heiligen Geiste. Und Jesus ist derjenige, der den Heiligen Geist hier in seinem Fleischesleibe empfangen hat, auf dem er blieb. Ich lese es euch vor. Es sind nämlich Dinge, die wir einfach wissen müssen, um zu wissen, wie die einzelnen Bibelstellen einzuordnen sind. In Matthäus Kapitel 3, Matthäus Kapitel 3, von Vers 11 steht geschrieben: Ich taufe euch nur mit Wasser zur Buße, der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, und ich bin nicht gut genug, ihm seine Schuhe abzunehmen. Der wird euch mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen.
Amen.
Haben wir das gehört? Übereinstimmend damit, als Jesus das Erlösungswerk vollbracht hatte und 40 Tage seine Jünger belehrte und dann mit erhobenen Händen sie segnete und während er sie segnete, gen Himmel emporgehoben wurde, dann hat er den Geist bekommen oder zur Verfügung gehabt. Ich lese es lieber aus der Bibel, damit nicht meine Formulierung hier gehört wird. Diesen Jesus hat Gott auferweckt. Dafür sind wir alle Zeugen. Nachdem er nun durch die Rechte Gottes erhöht worden ist und den verheißenen Heiligen Geist empfangen hat vom Vater, hat er jetzt diesen, wie ihr selbst seht und hört, hier ausgegossen. Wollten wir in dieses Thema hineingehen, könnten wir morgen um diese Zeit noch hier sein. Nur einige Bibelstellen aus dem Gedächtnis. Er hat den Geist seines Sohnes in uns hineingelegt, damit wir bitten können und sagen können, Abba, Vater, es geht doch um die Sohnschaft, um das Vater- und Kind-Verhältnis. Gott hat in Christus, dem Sohne, den Anfang dieser göttlichen neuen Schöpfung gemacht. Er ist der Erstgeborene unter vielen Brüdern. Warum steht geschrieben, die Verheißung des Vaters? Warum nicht die Verheißung Gottes? Warum? Und ich lese euch gleich hier, die Verheißung des Vaters. Apostelgeschichte, Kapitel 1, Vers 4. Als er so mit ihnen zusammen war, gebot er ihnen, sich von Jerusalem nicht zu entfernen, sondern die Verheißung des Vaters abzuwarten. Amen. Was sollte hier geschehen? So wie Jesus im Fleische als Sohn Gottes den Geist empfing, nachdem er getauft wurde und sprach als Sohn Gottes, als Erstgeborener unter vielen Brüdern, es gebührt uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Als Johannes ihn getauft hatte, öffnete sich der Himmel und der Geist kam herab in Gestalt einer Taube. Und was und worum ging es da? Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Schaut, in den Augen Gottes hat Gott uns vor Grundlegung der Welt in Christus erwählt und vorausbestimmt, dass auch wir Söhne und Töchter Gottes werden sollten. Nun musste er als Sohn den Geist empfangen, um ihn allen Söhnen und Töchtern Gottes weiterzugeben. Amen. Wir sind Söhne und Töchter Gottes geworden durch den Glauben an Jesus Christus, unseren Herrn. Eine Salbung bekommen sehr viele. Aber diesen Heiligen Geist, den die Kinder Gottes empfangen, der führt in alle Wahrheit. Das ist nicht nur eine Salbung, sondern das ist der Geist der Wahrheit, der in alle Wahrheit leitet. Lasst uns aus Matthäus 3 weiterlesen, und zwar von Vers 13. Matthäus 3 von Vers 13, damit ihr wisst, dass es so geschrieben steht und auch so geschah. Damals kam Jesus von Galiläa her an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Der wollte ihm aber nicht zu Willen sein und sagte, ich müsste von dir getauft werden und du kommst zu mir. Doch Jesus gab ihm zur Antwort, lass es für diesmal so geschehen, denn es gebührt uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da gab Johannes ihm nach. Als Jesus aber getauft und soeben aus dem Wasser gestiegen war, siehe, da taten sich ihm die Himmel auf und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabschweben und auf ihn kommen. Und siehe da, eine Stimme erscholl aus den Himmeln. Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Begreifen wir, worum es geht? Wir haben es an dieser Stätte schon des Öfteren hervorgehoben und betont. In Jesus Christus hat Gott den Anfang einer neuen geistlichen Schöpfung gemacht. Er ist der zweite Adam. Und so wie in dem ersten Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht, die von Herzen an ihn glauben. Und durch die Wiedergeburt werden wir in das göttliche Geschlecht hineingeboren. Die Schrift sagt, da wir nun göttlichen Geschlechts sind, wir sind nicht nur ein Menschengeschlecht. Wenn wir wiedergeboren sind, haben wir Anteil an der göttlichen Natur. Wir sind das göttliche Geschlecht, Könige und Priester unserem Gott und Vater. Denn dazu sind wir bestimmt worden. Und so wie Jesus den Gehorsamsweg ging, gehorsam bis zum Tode am Kreuz, um den ersten Ungehorsam, der im Garten Eden stattfand, aufzuheben, war er gehorsam. Gehorsam bis zum Tode am Kreuz. Der Gehorsamsweg und der Glaubensweg ist auch dein und mein Weg. Es gibt keinen Glaubensweg ohne Gehorsam und keinen Weg des Gehorsams ohne Glauben. Man muss diese beiden Dinge miteinander verbinden. Abraham glaubte Gott und er gehorchte. Er tat, was Gott ihm befohlen hatte. Nimm deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und opfere ihn an der Stätte, die ich dir zeigen werde. Jesus war gehorsam. Und als er getauft wurde, öffneten sich der Himmel. Und siehe da, der Geist kam auf ihn herab, um den Anspruch auf den irdischen Leib zu stellen. Denn die Heilige Schrift sagt, er war an Gebärden erfunden, gleich wie wir. Er aß und trank. Er war müde. Er wurde schwach. Er schlief. Er war Mensch unter den Menschen. Nach außen war er Mensch. Nach innen war er Gott. Er war Gott geoffenbart in Menschengestalt. Wir müssen das aber sehr, sehr deutlich sehen. Die Hülle war eine menschliche Hülle. Und jetzt kam der Geist, um den Anspruch auf diesen Leib zu stellen. Genauso muss der Geist Gottes über uns kommen und in uns hineinkommen, damit durch die Kraft des Geistes auch dieser irdische Leib verwandelt werden kann. Denn so steht es ja geschrieben. Wenn die Kraft dessen, der Jesus von den Toten aufgeweckt hat, in euren sterblichen Leibern wohnt, so werden auch sie lebendig gemacht werden. Es ist absolut notwendig, um an der Verwandlung und Entrückung teilzuhaben, dass dieselbe Geistestaufe von uns erlebt wird, wie sie damals von den Gläubigen erlebt wurde. Wenn es nicht so wäre oder ist, dann bleiben wir zurück. Es mag ein sehr hartes Wort sein. Und jemand mag sagen, ist das dann noch eine frohe Botschaft? Die frohe Botschaft besteht nicht aus Teilwahrheiten, die wir uns so beiseite legen und für richtig erachten. Das volle Evangelium besteht aus allem, was dazu gehört. Und sind es einzelne Wahrheiten, so müssen sie alle in das Gesamtkonzept Gottes und der Gemeinde hineingefügt und erlebt werden. Anders geht das nicht. Ich las eine Abhandlung eines evangelischen Pfarrers über die biblische Taufe. Und er nahm zufällig das Wort aus dem Korintherbrief, wo Paulus schrieb, der Herr hat mich nicht gesandt zu taufen und ich bin froh, dass ich niemand anders getauft habe als den und den. Da zählt er, glaube ich, 2, 3 Leute auf. Und der Mann nahm diesen Ausspruch, um zu beweisen, wie unbedeutsam denn eine solche Taufe auch sei. Anstatt all die anderen Stellen zu nehmen, greift man eine solche heraus, vielleicht noch den Schächer am Kreuz, der sich gar nicht taufen lassen konnte, weil er keine Gelegenheit dazu hatte. Und genauso ist es auch, was das Thema der Geistestaufe betrifft. Da gibt es Menschen, die dann Stellen herausnehmen, die mit der Sache selber herzlich wenig zu tun haben. Und sie schreiben und rieten an Gott vorbei. Wir sind dem Herrn dankbar, dass wir an dieser Stelle keine Institution, keine Denomination Rechenschaft schuldig sind, sondern frei und offen den ganzen Heilsratschluss unseres Gottes verkündigen können, so wie er im Urchristentum verkündigt wurde. Und dazu gehört auch die Geistestaufe. Ob ihr mir das jetzt abnehmt oder nicht, aber wäre der Geist nicht auf diese Hülle, die wir ja als Jesus Christus kennen, auf diesen menschlichen Leib gekommen, hätte keine Auferstehung stattfinden können. Der Anspruch musste auf den Leib geschehen. Es geht nicht um die Seele. Deine Seele ist gerettet durch Golgatha. Wir reden jetzt nicht von der Rettung der Seele. Das Blut hat damit die Sache schon getan. Begreift ihr das? Wenn es um Vergebung geht, dann ist die Vergebung ja nicht in der Taufe des Heiligen Geistes. Sie ist auch nicht in der Wassertaufe. Die Vergebung der Sünde ist im Blute des Lammes. Amen. Haben wir das begriffen? Amen. Die Vergebung, die Erlösung, die Versöhnung, das Heil, die Gnade, alles ist uns durch das Blut des Lammes geschenkt worden. Dann aber geht's weiter. Damit ist ja zunächst mal die Vergangenheit bewältigt, das Sündenregister getilgt, der Schuldschein zerrissen. Jetzt beginnt der Geist Gottes zu erneuern, die Wiedergeburt in uns zu vollziehen. Und dann, wenn das geschehen ist, dann steigt doch der Hunger in unserer Seele auf, erfüllt zu werden mit der Kraft aus der Höhe. Und diese Kraft aus der Höhe hat eigentlich sehr viele Bereiche. Als erstes für den Dienst. Die Brüder im Urchristentum wurden mit Kraft ausgerüstet, mit der Kraft des Geistes, um den Dienst Jesu fortsetzen zu können, nach dem Wort der Schrift: die Werke, die ich getan habe, werdet auch ihr tun. Das hat der Herr gesagt. Und das sollte geschehen, indem Jesus ganz klar hervorhob und sagte: bleibet in Jerusalem. Mit anderen Worten, geht nicht einfach los. Wartet ab. Bleibt hier in Jerusalem, bis ihr angetan werdet mit der Kraft aus der Höhe. Dann sollt ihr meine Zeugen sein in Jerusalem, in Judäa, in Samarien und bis an das Ende der Welt. Wenn es aber darum geht, dass wir entrückt werden möchten, dann betrifft es nicht nur die Brüder, die am Worte dienen, es betrifft sowieso alle Gläubigen. Denn wie eben schon gesagt, in der Ausgießung des Heiligen Geistes ist eine solche Vielfalt von Gaben und Früchten, von Aufgaben und Diensten, Bevollmächtigung, Belehrung, Trost. Es ist so vielfältig und vielseitig, was der Geist Gottes in den gläubig gewordenen, die er erfüllt, bewirkt. Aber speziell im Hinblick auf die Entrückung, da gibt es einige Stellen, die so deutlich sind, dass sie keiner überhören, übersehen oder gar anders deuten kann. Epheser Kapitel 1, Vers 13. Epheser 1, Vers 13. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium von eurer Rettung vernommen habt und zum Glauben gekommen seid, mit dem verheißenen Heiligen Geist versiegelt worden, der das Angeld für unser Erbe ist, für die Erlösung seiner Eigentumsgemeinde zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Haben wir es alle mitgehört? Hier ist der Geist Gottes nicht nur Kraft, nicht nur Salbung. Hier geht es um das Siegel. Und versiegelt werden nur diejenigen, die das Wort der Wahrheit glauben, die es an- und aufnehmen, die zum göttlichen Samen gehören, die der Wahrheit nicht widersprechen und nicht widerstehen, sondern die sich vom Geist in alle Wahrheit leiten lassen. Nach dem Wort der Schrift, heilige sie in deiner Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Und dann wiederum das andere Wort, jaget nach dem Frieden und der Heiligung, ohne welche niemand den Herrn schauen wird. Ihr Lieben, wenn wir daran denken, dass die Wiederkunft Jesu Christi ganz nahe bevorsteht, dann sollten wir uns darüber klar werden, wie ernst die Zeit geworden ist und wie wichtig und wie dringlich unser Erlebnis mit Gott, nämlich die Taufe des Heiligen Geistes ist. Ich möchte es jetzt hier nicht im Einzelnen erklären. Für die einen, die das Wort nicht voll und ganz glauben, kann die Ausgießung des Geistes eine Salbung sein, eine Ausrüstung mit der Kraft aus der Höhe, aber keine Versiegelung. Versiegelt werden nur die, die Gottes ewiges Eigentum waren und sind und sein werden in Ewigkeit.
Amen.
Denn es gibt auch solche, zu denen der Herr sagen muss, weichet von mir, ihr Übeltäter. Aber sie sagen, Herr, haben wir nicht in deinem Namen große Taten vollführt, Teufel ausgetrieben, geweissagt, Kranke geheilt und so weiter. Und der Herr sagt, weichet von mir, ihr Übeltäter. In der Gemeinde des lebendigen Gottes geht es wirklich darum, dass jede Verkündigung, jede Belehrung ausgewogen dargebracht wird, dass alle sich daran prüfen können. Und danke du Gott, wenn in dir kein Widerstand ist, wenn das Wort verkündigt wird, sollte eine innere Auflehnung spürbar werden. Bitte den Herrn, dass er sie von dir nimmt. Öffne dich ganz. Lass das Wort und den Geist hinein. Wir glauben, dass Wort und Geist in der bluterkauften Schar zusammenwirken. In einer Stelle im Propheten Jesaja steht, er sandte mich und seinen Geist, oder er sandte sein Wort und machte sie gesund. Es gibt ja verschiedene Aussprüche, die alle ein Ziel haben, nämlich die wahrhaft Gläubigen so weit hinzubringen, dass sie zubereitet werden auf den glorreichen Tag der Wiederkunft Jesu Christi, unseres Herrn. Er war unser Vorbild hier auf Erden, im Fleische, gehorsam, hat sich taufen lassen und der Himmel öffnete sich und der Geist kam herab. Er, der Erstgeborene, hat den Geist empfangen und gießt ihn aus über alle erstgeborenen Söhne und Töchter Gottes. Dann haben wir den Beweis der Kindschaft, der Sohnschaft, wie er geschrieben steht, alle, die ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Kinder Gottes zu werden, nämlich denen, die an seinen Namen glauben. Hier in Epheser Kapitel 4 steht in Vers 30 geschrieben, Epheser Kapitel 4, Vers 30, und betrübet nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr auf den Tag der Erlösung versiegelt seid. Versiegelt auf den Tag der Erlösung. Wir könnten jetzt zu Römer Kapitel 8 gehen, wo Paulus davon schreibt und berichtet, dass die ganze Schöpfung sich danach sehnt, von der Vergänglichkeit befreit zu werden. Römer Kapitel 8. Hier lesen wir zunächst Vers 11. Und wenn der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leibe lebendig machen durch seinen in euch wohnenden Geist. Das ist doch Gottes Wort. Merken wir, wie wichtig es ist? Ich sage es noch einmal, nicht um ewiges Leben zu empfangen. Ewiges Leben erhält jeder Mensch, der von Herzen gläubig wird an Jesus Christus, unseren Herrn. Nach dem Wort der Schrift, Johannes 5, 24, eine Lieblingsstelle, Bruder Brennims, lasst sie mich euch vorlesen. Johannes 5, Vers 24. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern ist aus dem Tode ins Leben hinübergegangen. Das ewige Leben bekommen wir durch den Glauben an Jesus Christus, unseren Herrn. Es geht hier um mehr. Es geht darum, nicht nur ewiges Leben zu haben, sondern um verwandelt zu werden, um entrückt zu werden. Diese Sterbliche muss die Unsterblichkeit anziehen. Dieses Vergängliche muss die Unvergänglichkeit anziehen. Wir wollen ja nicht nur einmal selig werden. Wir möchten zur Braut gehören. Wir möchten zur ersten Auferstehung gehören. Wir möchten dabei sein, wenn der Herr wiederkommt und schaut, wie deutlich es geschrieben steht. Wenn der Geist dessen, der Christus von den Toten auferweckt hat, hat auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen in euch wohnenden Geist. Es ist also ganz wichtig, dass wir es erleben. Römer 8, Vers 19. Denn das sehnsüchtige Harren des Geschaffenen wartet auf das Offenbarwerden der Söhne Gottes. Dann könnt ihr es ja alles nachlesen. Ich gehe dann zu Vers 23. Aber nicht nur sie, die Schöpfung, sondern auch wir selbst, die wir den Geist als Erstlingsgabe bereits besitzen. Merkt ihr, worum es geht? Er der Erstling, wir die Erstlinge, der Geist ist die Erstlingsgabe, die Gabe, die den Erstlingen zuteil wird, nämlich derselbe Geist, den der Sohn Gottes in sich trug, derselbe Geist ist es, den alle Söhne und Töchter Gottes in sich tragen. Paulus sagte damals in Epheser 5, hier ist ein großes Geheimnis, ich deute es auf Christus und die Gemeinde, Fleisch von seinem Fleisch und Gebein von seinem Gebein. Was sind wir? Wir sind Wort aus dem Wort, Geist aus dem Geist. Wir sind eins geworden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Weiter steht hier, die wir doch den Geist als Erstlingsgabe bereits besitzen, seufzen gleichfalls in unserem Inneren beim Offenbarwerden der Sohnschaft, nämlich auf die Erlösung unseres Leibes. Amen. Unsere Seele ist erlöst. Die kann auch nicht alt werden. Die kann auch nicht mehr sterben. Wir haben ewiges Leben empfangen. Aber was den Leib betrifft, so ist da kein Unterschied, ob gläubig oder ungläubig. Alle werden älter, alle werden grau oder verlieren ihr Haar oder werden krank. Und eines Tages müssen sie alle sterben. Ob gläubig oder ungläubig, spielt keine Rolle. Das ist des Lebenslauf. Aber die uns Vorangegangenen warten ja bis auf den glorreichen Tag, auf den herrlichen Morgen, wenn Jesus wiederkommen wird um die Seinen heimzuholen. Und wir, die wir am Ende der Zeit leben, die wir jetzt mit der Entrückung rechnen, und ich möcht's doch einmal von euch allen bestätigt hören, glaubt ihr wirklich, dass Jesus in dieser Generation wiederkommen wird? Ich glaube es. Und ich bin darin ganz ehrlich, ihr, die ihr mich jahrelang kennt, wisst, dass ich ab und zu gesagt habe, noch ist es nicht ganz so weit, aufgrund der biblischen Prophetie. Wenn ihr mich heute fragen würdet, dann müsste ich sagen, es ist nahe, sehr nahe. Es steht vor der Tür. Und würdet ihr mich fragen, ja, kann man das zeitlich irgendwie ausdrücken? Nein, das kann kein Mensch. Und Gott möchte das auch nicht, dass es getan wird. Aber ich bin überzeugt, dass wir an einer Hand zählen können. Ich bin überzeugt, dass wir jetzt in Eile dem Ende zugehen. Und die Dinge, die zu geschehen haben, werden Schlag auf Schlag geschehen. Ob im politischen, ob im wirtschaftlichen Bereich, ob in der Gemeinde. Ihr wisst ja, wie die Dinge alles so vor sich gehen, weil ich gerade daran denke. Ihr habt ja gestern Abend Bruder Brenim sagen hören, von dem Auto, das er gesehen hat, das nicht mehr gesteuert werden braucht. Jetzt auf der Messe in Hannover ist es vorgeführt worden, ist hier abgebildet mit allem drum und dran. Und es heißt hier, dieses Auto hat sehen gelernt, ist ausprobiert worden und 90% der bundesdeutschen Autobahnen sind dazu geeignet, um diese Kleinigkeit in die Mitte der Fahrbahn zu legen. Und die Leute brauchen nicht mehr zu steuern, sondern können die Beine übereinander legen und miteinander reden. Für mich ein Zeichen, als ich das im Radio hörte, schlug mein Herz ein wenig schneller. 1933 hat Bruder Brenim es gesehen. Und jetzt wurde das Auto in der Messe in Hannover vor etwa 4 Wochen vorgeführt. Wir sind dem Ende ganz nahe. Und ich sage es auch ganz offen an diesem Pfingstsonntag. Bruder Brenim sagte damals, ich sah ein hübsches Weib auf einen Thron gesetzt, herrlich geschmückt, aber grausam in ihrem Herzen. Und dann, ohne dass er eine Offenbarung darüber bekam, hat er in der Fußnote vermerkt, wahrscheinlich die römisch-katholische Kirche. Wenn ihr wüsstet, was in religiösen Kreisen vor sich geht, wenn ihr die letzten Berichte gelesen habt, dass ein protestantischer Bischof in unserem Lande sagt, wir Protestanten haben zu beklagen, dass wir den Rosenkranz nicht haben und dass wir die Beichtstühle nicht haben. Wenn wir wüssten oder merken würden, wie alles über die Ökumene in Richtung Rom geht, wie alles verschlungen wird und dann mitten in allem der Ruf, der göttliche Ruf, ihr, mein Volk, kommet heraus, sondert euch ab, rühret nichts Unreines an. Die gesamte Masse wird doch einfach mitgerissen. Sie sind verblendet. Ich wünschte, dass die evangelischen Pfarrer unserer Zeit nur ein Vorwort lesen würden, von A bis Z. Das Vorwort Martin Luthers zum Propheten Daniel. Mehr brauchen sie nicht zu lesen. Das uralte Vorwort zu dem Propheten Daniel aus der Feder Martin Luthers. Und ich wünschte, es fände sich ein evangelischer Pfarrer, der das so abdrucken würde und all seinen Amtskollegen zusenden. Und dann müsse die Frage gestellt werden, ob die heutigen Lutheraner noch lutherisch sind. Habt ihr mich begriffen? Ich habe nur einen Vergleich ziehen wollen. Nicht nur die erste Liebe ist verloren gegangen. Es wird so viel religiöse Politik betrieben in allen Bereichen. Und ihr habt es selber gehört. Sie rufen nach einer Weltwirtschaft, nach einem Weltwährungssystem, nach dem großen Mann, der die Weltbühne dann zu betreten habe. Europäische Bank, Europäische Vereinigung, alles. Ihr Lieben, hat Gott unsere Augen gesalbt? Können wir sehen? Können wir hören? Haben wir einen Blick für die biblische Prophetie oder haben wir ihn nicht? Gott sei Dank, dass wir ihn bekommen haben. Aber wie gesagt, an diesem Tage können wir ja nicht über solche Dinge sprechen. Verzeiht, dass Sie eben Erwähnung fanden. Ich möchte nur noch zwei Bibelstellen aus der Apostelgeschichte lesen. Und zwar die eine, in der Petrus das, was dort im Hause des Cornelius geschah, verteidigt und dann nachher auch den Bericht, den er gibt. In Apostelgeschichte, dem 11. Kapitel, Apostelgeschichte, Kapitel 11, 15 bis 18. Hier steht Folgendes geschrieben. Während ich dann zu reden begann, fiel der Heilige Geist auf sie, ebenso wie auch auf uns im Anfang. Merkt euch diesen Ausspruch. Fiel der Heilige Geist auf sie, ebenso wie auch auf uns im Anfang. Vers 16. Da gedachte ich an das Wort des Herrn, wie er sagte, Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden. Der Geist fiel auf die neugläubig gewordenen wie auf diejenigen am Anfang. In Apostelgeschichte im 15. Kapitel von Vers 6 lesen wir, so traten denn die Apostel und die Ältesten zur Beratung über diese Frage zusammen. Nachdem nun eine lange erregte Erörterung stattgefunden hatte, stand Petrus auf und sprach zu ihnen, werte Brüder, ihr wisst, dass Gott schon vor längerer Zeit mich in eurem Kreise dazu erwählt hat, dass die Heiden durch meinen Mund das Wort der Heilsbotschaft vernehmen und so zum Glauben kommen sollten. Und Gott, der Herzenskenner, hat selbst Zeugnis für sie dadurch abgelegt, dass er ihnen den Heiligen Geist gerade so verliehen hat wie uns. Habt ihr auch das hier gemerkt? Gerade so, nicht anders, nicht anders. Genau so, gerade so, wie uns am Anfang verliehen hat. Er hat keinen Unterschied zwischen uns und ihnen gemacht, indem er ihre Herzen durch den Glauben gereinigt hat. Wenn Gott damals zwischen den gläubig gewordenen in Jerusalem oder auf dem Obersaal und zwischen den neu hinzukommenden keinen Unterschied gemacht hat, soll er heute oder wird er heute einen Unterschied machen? Aber höret auch, was hier betont wird. Er hat ja ihre Herzen durch den Glauben gereinigt. Wollen wir es doch so im Glauben hinnehmen, dass er uns gereinigt hat. Könnt ihr es glauben? Und dann könnt ihr noch etwas glauben. Dann könnt ihr sogar glauben, wie wir es in dem Vergleich gehört haben. Wenn wir Schafe und die Herde seiner Weide sind, dass auch dann, wenn etwas schmutzig geworden wäre, eine fortwährende Reinigung vor sich geht, nach dem Wort der Schrift. Dass wer ihn erkannt hat, reinigt sich gleich, wie er rein ist. Eine Reinigung hat ein für alle Mal stattgefunden. Eine Erlösung, eine Vergebung, ein Heil, eine Begnadigung. Aber wir dürfen immer wieder kommen und wissen, er ist hoher Priester. Er reinigt, er heiligt, bis wir so rein und heilig sein werden, dass wir vor ihm bestehen werden. Macht euch keine Sorgen. Glaubet einfach, wie die Schrift sagt. Und besonders alle die, die sich heute taufen lassen möchten. Glaubet an Jesus Christus als euren persönlichen Heiland. Glaubet an ihn. Glaubet, dass er für euch dort gebüßt, gelitten und gestorben ist. Glaubet, dass er auch euch herausgeliebt, dass er auch euch begnadigt und vergeben hat. Nehmt es an, im Glauben an Jesus Christus. Durch diesen Glauben werdet ihr gerechtfertigt vor Gott. Versucht euch nicht selber zu rechtfertigen. Nehmt die göttliche Rechtsprechung und dann die göttliche Rechtfertigung vom Herzen an und sagt, Herr, ich bin schuldig, ich bin ein sündiger Mensch und du bist heilig. Ich bin nicht wert, dass du zu mir kommst und ich mich dir nahe. Gib zu, dass wir das sind, was Gottes Wort sagt, nämlich schuldig gewordene Menschen, durch Übertretung schon von Gott getrennt in diese Welt hineingeboren, dann aber in Christus mit Gott versöhnt worden. Nimm diese Versöhnung an, durch den Glauben an das vollbrachte Erlösungswerk am Kreuz auf Golgatha. Und wer so glaubt und Jesus Christus von Herzen auf und annimmt, dem gilt das Wort unseres Herrn aus Markus 16, Vers 16 und 17. Wer da glaubet und getauft wird, der wird selig werden. Ihr glaubt, und weil ihr glaubt, lasst ihr euch taufen. In dem Bewusstsein, dass durch das Blut des Lammes eure Schuld getilgt, eure Sünde vergeben wurde. Die Taufe ist zur Vergebung der Sünden. Nämlich, ihr glaubt schon, dass eure Sünden vergeben worden sind und deshalb lässt ihr euch taufen. Ihr seid mit Christus gestorben, um euch mit ihm begraben zu lassen und dann mit ihm zu einem neuen Leben aufzuerstehen und darin zu wandeln. Das bedeutet ja die Taufe nach Römer Kapitel 6. Möge der allmächtige Gott uns gnädig sein in diesen Tagen und noch in dieser Stunde, dass wir alle neuen Mut gefasst hätten, dem Herrn zu glauben und zu vertrauen. Denn ich sage euch, so steht's geschrieben, wer auf ihn sein Vertrauen setzt, wird nicht zu Schanden werden. Wer auf ihn sein Vertrauen setzt, wird gerechtfertigt. Wer ihm glaubt, wird selig. Heute wollen wir ihm von Herzen glauben und vertrauen. Er wird es wohl machen. Gelobt sei sein heiliger Name. Amen. Amen. Lass uns aufstehen zum Gebet. Himmlischer Vater, von Herzen danken wir dir dafür, dass noch Gnadenzeit ist, dass du noch rettest, noch vergibst, noch Gnade schenkst, noch Heil zuteil werden lässest. Ach, habe Dank für das vergossene Blut auf Golgatha. Habe Dank für die Erlösung durch das Blut des Lammes. Habe Dank für die Vergebung, für den Frieden mit Gott, für das ewige Leben, für die Ruhe, die unsere Seele in dir findet. O treuer Gott, segne alle, die ihre Entscheidung getroffen haben. Segne aber auch uns alle, die wir neu die Entscheidung getroffen haben, für dich da zu sein, alle Lauheit abzulegen, alle Trägheit zurückzulassen, feurig zu werden, im Geist dem Herrn zu dienen bereit. O treuer Gott, lass diesen Tag nicht vergehen, ohne dass sich der Himmel geöffnet und der Heilige Geist wie damals am Anfang auf uns herabkommt. Denn du machst keinen Unterschied. Bei dir ist kein Ansehen der Person. Nochmals danken wir dir für dein Wort, für dein Blut und für deinen Geist. Denn drei sind's, die da Zeugnis ablegen. Halleluja! 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 Treuer Herr, du bist uns nahe. Du bist lieblich. Du bist wunderbar. Möge dein Friede, der höher ist als alle Vernunft der Menschen, unsere Herzen und Sinne regieren und bewahren in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.